direkt durchgeschlagen, ne, sein Ding.
Durchgeschlagen.
Ja, solche.
Ins Gesicht.
Auf die Fresse gegen die Fresse geschlagen.
Auf die Fresse gegen die Fresse geschlagen.
Und damit herzlich willkommen zur Folge 177 vom Podcast. Wir hauen euch in die Fresse mit.
Wir hauen euch gemeinsam aufs Maul.
Richtig, ihr kriegt heute richtig Wissen ins Gesicht geschlagen.
Wissen in eine Fresse gehauen.
Da wisst ihr gar nicht mehr, wo oben und unten ist.
Volle Breitseite.
Komplett einmal, genau.
Ich habe leider viel zu wenig so Prügeljargon drauf, um jetzt noch weitere irgendwelche solche Anspielungen zu machen. Was könnte man noch sagen?
Du musst
sagen?
Ja nicht Prügeljargon drauf haben, du musst nur prügeln können.
Du hast so recht. Du
das
hast
reicht für diese
immer,
heutige Folge.
Du hast wie immer so recht. Ach, was würde ich nur ohne dich tun?
Ja. Nichts sein.
Ich habe halt einfach keine Street-Cred. Die
ich
hast halt
auch
nur
nicht. Nee, ja. Ich bin so richtig langweilig. Ich habe mich nie geprügelt mit irgendwem. Also es ist, ja.
Ich habe mich
Leute,
einmal
Leute, das ist
geprügelt.
Auch wirklich nicht erstrebenswert.
Einmal.
Ich weiß,
in der Grundschule hatte ich einmal eine Schlägerei. Aber
du hast angefangen, ne?
Nee, habe ich nicht.
Wer hätte das gedacht?
Du bist heroisch dazwischen gegangen und hast dann den Bulli einen runtergezimmert.
Nee. Ich weiß auch nicht genau, wie das kam.
Du, eigentlich bist du verprügelt worden, oder?
Der hieß Sascha. Ich möchte jetzt keinen Nachnamen sagen. Wir hatten mehrere Saschas.
Hatte der so ein Sascha-Schwänzchen?
Der hatte kein Sascha-Schwänzchen. Das war einer der wenigen Saschas, die keinen Sascha. Du meinst das Aljoscha-Schwänzchen.
Du meinst diesen Pinsel, hinten. Diesen
Pinsel, genau.
Aber wir reden von Haaren hinten.
Ja, wir reden von Haaren.
Und ich sag jetzt nicht, dass ich mal das eine Zeit lang hatte, aber es ist egal.
Ein Dirk-Schwänzchen.
So ein ganz. Für eine ganz kurze Zeit und der war auch nicht wirklich lang. Also, genau. Nein, aber erzähl von deiner Schlägerei.
Dirk hatte auch mal so einen kleinen Fingernagel, also vom kleinen Finger, der so länger war als alle anderen Fingernägel.
Nee. Ich weiß, was du meinst, aber das war nie ein Thema.
Also uns gab es sowas natürlich bei Leuten, die Gitarre gespielt haben, dass die dann an einer Hand sehr lange, eklige Fingernägel
hatten.
Ja, aber
dann an allen halt.
Und auf der anderen Hand aber halt
ja.
nicht.
Ja.
Nee. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser doch sehr spannenden Folge, die so beginnt. Aber habt ihr denn was Tolles mitgebracht, jetzt wo wir langsam aber sicher in die besinnliche Jahreszeit hineinschlittern? Nein?
Habe ich, aber ich musste schon in der Vorbereitung daran denken, wie jetzt so ein, zwei Folgen kommen werden, wo Tim am Ende wieder sich sehr darauf freut, dass doch jetzt es wieder gemütlich und warm wird und dass man sich.
Ja, was warm ist? Warm wird es irgendwann. Das
naja, also man kann sich einkuscheln und irgendwie mit einer Wärmflasche oder so auf die Couch legen und.
Das mache ich ja sowieso nicht. Aber ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich euch ein klitzekleines Thema mitbringe und dann habe ich gemerkt, also eigentlich ist das gar nicht so spannend, da ging es bloß da um so Weihnachtsbräuche in verschiedenen Ländern.
Pöcke in verschiedenen Ländern.
So ähnlich und dann habe ich irgendwo gelesen, dass man in Polen anscheinend ja Karpfen isst zu Weihnachten, das ist gar nicht so spannend, aber dass wirklich viele Leute wohl in den Tagen vor Weihnachten den lebenden Karpfen in ihrer Badewanne noch halten, bevor er dann zu Weihnachten verspeist wird.
Ja, dann ist er halt frisch, ne?
Genau, dann ist er frisch, da kommt das auch her. Und dann habe ich einfach eine Freundin von mir gefragt, die polnische Wurzeln, hat ihr gesagt, stimmt.
Ja, ich kenne das immer so aus Filmen oder aus Serien oder so, aber ob das wirklich gemacht wird, ist ja dann echt immer noch was anderes. Aber
genau.
Eigentlich finde ich das, ne, wenn du schon ein totes Tier isst, dann kannst du es auch
lebendig
selber
sein.
Ja, und dann kannst du es halt auch selber töten, weil dann weißt du wenigstens, was du auf dem Teller hast.
Hm.
Vom Humbleness her. Guck mal, da schließe ich mich doch jetzt mal an.
Ja, mach mal. Ich habe später auch was in die Richtung geht. Ist doch schön. Komm.
Ja, okay, also es folgt eine neue Kategorie mit provisorischem Intro. Wir machen wieder mal Dinge kaputt, die euch Spaß machen, scheiße. Warte, wie geht's nochmal?
Ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß nicht, was
wir haben uns das auf dem Weg zur Arbeit ausgedacht. Vor ein paar Tagen.
Okay.
Wir gehen romantisch, bringt mich Tim immer ins Büro, damit er auch genau weiß, dass ich auch wirklich Geld verdiene.
Ja, genau.
Warte mal hier. Sing das nochmal.
Wir machen wieder mal etwas kaputt, was euch Spaß macht.
Und
uns auch.
Ja.
Gut, also ihr habt das vielleicht auch schon in den Medien jetzt immer wieder gesehen. Zumindest wenn man auf Instagram oder anderen Plattformen unterwegs ist und solchen Accounts wie Quarks folgt oder wer ist der andere, der auch so blau ist?
Deutschlandfunk?
Nee. NDR-Info. Funk?
Du meinst so eine. Ja. Achso, okay, ist aber nicht blau. Ja, aber wenn man einem von diesen Accounts folgt, und zwar geht es um Fleischkonsum und vor allen Dingen verarbeitetes Fleisch. Also es gab ja ganz lange die Theorie, dass Fleisch ja sehr gesund sei und dass die Proteine da drin und so weiter essentiell sind für die menschliche Ernährung. Und jetzt habt ihr vielleicht auch schon mitgekriegt, dass man jetzt sagt, schon länger auch sagt, rotes Fleisch ist vielleicht jetzt nicht so geil. Und jetzt ist es gerade wieder aufgekommen, dass vor allen Dingen verarbeitetes Fleisch, also Wurstprodukte, ein absoluter Killer sind. Und man liest aber halt immer nur so kleine Überschriften dazu und man muss sich aber eigentlich mal genau angucken, was da überhaupt erforscht wurde und worauf die Daten basieren, um zu verstehen, also was das eigentlich für ein Risiko ist, was da gemeint ist. Und deswegen habe ich euch das jetzt mal zusammengefasst. Also falls ihr gerne Wurst esst, könnt ihr weiter gerne essen, aber unter Umständen ist es halt nicht so gesund. Es ist nämlich so, dass 2015 schon die Internationale Agency for Research on Cancer, also die IARC, das ist eine Unterorganisation von der WHO, eine Diskussion angestoßen hat, weil WissenschaftlerInnen damals vor 10 Jahren, schon davor gewarnt haben, verarbeitetes und vor allem auch rotes Fleisch zu essen, weil es das Krebsrisiko erhöhen kann. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, was ist eigentlich verarbeitetes Fleisch? Was bedeutet Erhöhung des Krebsrisikos? Welcher Krebs überhaupt? Also inwiefern wird da das Risiko erhöht und so weiter? Und man kann halt erstmal vielleicht definieren, was zu verarbeitetem Fleisch zählt, weil das ist mit Abstand, auch jetzt aus nochmal aktuelleren Studien, zu denen ich nachher noch komme, das ungesündeste Fleisch. Mhm. Und verarbeitetes Fleisch ist Fleisch, das durch Prozesse wie Salzen, Räuchern, Reifen oder Fermentieren oder eben andere Verfahren verändert wurde, um eben den Geschmack zu verbessern oder es haltbar zu machen. Also
eigentlich alles Fleisch, was nicht
frisch ist,
was direkt nicht roh dann direkt verarbeitet wird. Okay.
Genau. Und das kann auch Schweine, Rind und eben auch Geflügel betreffen. Und vor allen Dingen sind es halt eben Wurstwaren, Schinken, Hackfleischprodukte auch oder Fleischkonserven, die als verarbeitetes Fleisch gelten. Und rotes Fleisch ist eben Rind, Lamm und Schweinefleisch. Dazu zählen eben nicht Geflügel und Fisch. Und jetzt ist halt die Frage, was hat die IARC da eigentlich genau untersucht? Es ist halt so, dass sie sich innerhalb von diesen 800 Studien angeguckt haben, was Krebsrisiko erhöht sozusagen und sind dann eben drauf gekommen, dass verarbeitetes Fleisch und auch rotes Fleisch ein Auslöser für insbesondere Darmkrebs sein kann. Und es wurde halt die Sicherheit und die Beweiskraft von diesen Studien natürlich auch angeguckt und der Ansatz, der damals verfolgt wurde, 2015 schon ist, also es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie man so Metastudien machen kann, ist halt dieser konservative Ansatz, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt. Also sie haben sozusagen sehr, sehr vorsichtig nur ihre Ergebnisse kommuniziert. Also sie haben sozusagen die untersten Grenzen genommen, von denen man tatsächlich einfach weiß, dass sie auslösend sind. Und dadurch, dass halt manche Studien halt widersprüchlich sind, dadurch, dass unterschiedliche Faktoren ja bei den ProbandInnen in diesen Studien vorlagen, könnte man wahrscheinlich andere Dinge auch noch feststellen, aber eben nicht mehr mit dieser 100%igen Wahrscheinlichkeit darstellen, sodass sozusagen nur die untere Baseline durch diese Metastudie ausgelegt wurde. Und es gibt dort mehrere Stufen und beziehungsweise Kategorien und verarbeitetes Fleisch wurde in Kategorie 1 krebserregend bei Menschen eingestuft. Das heißt, es gibt ausreichende, überzeugende Beweise, dass verarbeitetes Fleisch beim Menschen Darmkrebs auslöst. Und in dieselbe Gruppe, also diese Kategorie 1, fallen auch Stoffe wie Tabakrauch oder Asbest. Und das ist natürlich krass. Also das bedeutet nämlich, dass die Evidence, also der Beweis dafür, dass verarbeitetes Fleisch Darmkrebs auslöst, ist genauso hoch wie der Beweis, dass Tabakrauch Lungenkrebs auslöst.
Ist das verknüpft an irgendwelche Mengen, die man konsumieren muss?
Ja, dazu komme ich gleich noch. Und nur weil der Beweis quasi gleich stark ist, bedeutet es nicht, dass das Risiko gleich hoch ist. Also 86% des Lungenkrebses weltweit wird durch Tabakrauch ausgelöst. Und nur 21% von Darmkrebs wird durch Fleischkonsum ausgelöst.
Das heißt, es geht im Prinzip eigentlich im ersten Teil, was du gerade gesagt hast, eher um diese Attribution, also sozusagen um die Sicherheit, wie sicher man sich ist, dass verarbeitetes
genau.
Fleisch Darmkrebs aussorgt. Ja. Und da ist man sich sehr, sehr sicher, dass das der Fall ist. Aber 21% der Darmkrebsfälle lassen sich sozusagen auf verarbeitetes Fleisch zurückführen. Das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach zu verstehen. Aber ja.
So, und jetzt hat diese Studie der IARC auch gezeigt, dass das Darmkrebsrisiko mit der Menge an verarbeitetem Fleisch, die gegessen wird, steigt.
Mhm.
Und die Forschenden schätzen aus diesen Daten, dass mit zusätzlich 50 Gramm verarbeitetem Fleisch pro Tag das Risiko an Darmkrebs zu erkranken um 18% steigt. Und die Frage ist halt jetzt, was bedeutet das denn überhaupt? Also 18% wovon? Also wie hoch ist überhaupt das Risiko jemals im Leben am Darmkrebs zu erkranken? Und da kann man sich halt angucken, das ist für Cis-Männer und Cis-Frauen unterschiedlich. Also bei Männern erkranken durchschnittlich 70 von 1000 an Darmkrebs, aber nur 57 von 1000 Frauen, also jemals in ihrem Leben. Und für Männer, die 50 Gramm mehr verarbeitetes Fleisch pro Tag essen als der Durchschnitt der Bevölkerung, steigt damit das Risiko um 18%, also sind es dann 82 bis 83 von 1000. Also 12 bis 13 mehr Fälle auf 1000 Leute. Und für Frauen sind es ungefähr 10 zusätzliche Fälle. Und damals war sozusagen schon, die Dosis macht das Gift, so die Einschätzung. Und da wurde auch eben empfohlen, nicht mehr als 300 Gramm Fleisch pro Woche zu essen. Also 40 Gramm pro Tag ungefähr. Das ist, wenn man das mal übersetzt, ein kleines Wiener Würstchen. Und Deutschland isst ja immer weniger Fleisch mittlerweile, aber hat immer noch einen wahnsinnig hohen Fleischkonsum. Also 2023 waren es irgendwie noch 51,6 Kilogramm Fleisch jährlich pro Kopf.
Mhm.
Schon ganz schön viel.
Ja gut, aber das musst du jetzt dann runterrechnen, wenn wir jetzt schon von Pro-Tag-Mengen und so reden, ne, dann.
Ja, genau, so. Und das ist sozusagen das, was wir 2015 hatten. Und jetzt kam eben 2025 eine neue Metastudie aus Washington. Und das ist halt jetzt nochmal ganz interessant, weil sie haben sich sowohl Darmkrebsrisiko als auch Diabetes 2, also Diabetes Typ 2 angeguckt und haben halt geguckt, dass eben bei 50 Gramm Wurst pro Tag, und zwar nicht mehr pro Tag als der Durchschnitt, sondern grundsätzlich 50 Gramm pro Tag, das Risiko für Diabetes Typ 2 um mindestens 11% erhöht ist und dasjenige für Darmkrebs um 7%. Und das ist insofern ganz interessant, weil die haben sich halt in der Meta-Analyse nochmal, ich glaube, 77 Studien angeguckt und haben halt festgestellt, dass Wurst halt grundsätzlich ein Problem darstellt vor allen Dingen. Und da haben wir uns nämlich gefragt, was ist eigentlich das Problem daran? Und das ist halt auch das Problem an Metastudien, weil das lässt sich halt daraus nicht so richtig gut rausleiten. Und wir wissen das bis heute nicht. Es gibt keine so richtigen Studien dazu, was daran eigentlich das Problem ist. Aber es sind halt also nicht nur die Inhaltsstoffe, wie also ein hoher Fettgehalt und ein hoher Salzgehalt, sondern auch die Stoffe, die bei der Verarbeitung von diesen Produkten entstehen, sind ein Risiko wahrscheinlich. Also das Erhitzen oder auch das Räuchern, das setzt halt verschiedene polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe frei.
Ja.
Und diese Packvertreter, so nennen die sich, gelten als krebserregend und erbgutschädigend. Diese Nitrite, das ist irgendwie alles. Aber wir wissen es nicht genau, was das Problem ist. Wir wissen nur, dass es ein Problem ist. Und es ist ganz interessant, weil in dieser Studie kann man nämlich jetzt nochmal halt genauer sehen, weil die Mengen nochmal ein bisschen geringer sozusagen eingeschätzt haben. Nämlich, dass 0,6, also sie können quasi mit Sicherheit, konservativ geschätzt, eben immer noch, sagen, dass 0,6 bis 57 Gramm täglich das Risiko für Diabetes Typ 2 um 11% und eben um 7% für Darmkrebs erhöhen können. Und das ist halt nicht mehr 50 Gramm mehr als der Durchschnitt in der Bevölkerung, sondern es ist eben 0,6 Gramm. Das ist ja nicht mal ein Gramm.
Es ist nicht kaum messbar, ja.
Genau, bis 57 Gramm täglich ist halt schon was, was ein Risiko erhöhen kann. Das finde ich ganz schön wild, ehrlich gesagt.
Ja, ist natürlich eine riesen Bandbreite, ne? Aber ich glaube, dass mit dieser Info, man fragt sich jetzt, wenn man das jetzt so hört und man isst noch regelmäßig Wurst und also verarbeitetes Fleisch, was das für einen selber irgendwie bedeutet. Und ich glaube, wenn man sich überlegt, was für einen Lebensstil man generell so ein bisschen vielleicht hat, also wenn man irgendwie gerne verarbeitetes Fleisch isst und zusätzlich meinetwegen noch gerne Süßigkeiten oder noch gerne wenig, oder noch zusätzlich raucht. Zum Beispiel auch noch raucht oder sowas oder ja. Generell vielleicht auch eine genetische Prädisposition hat, also irgendwie eine familiäre Vorgeschichte, was gewisse Krankheiten angeht. Ich glaube, dann steigt das Risiko, glaube ich, aufsummiert dann noch mal mehr in die Höhe so ein bisschen. Und ich glaube, wenn man von all diesen Dingen generell weniger macht und weil man sich meinetwegen jetzt sich selber nicht die Wurst verbieten möchte, so weil man das gerne isst und man das Leben so schön findet, um keine Wurst zu essen. Das kann man ja gerne meinen und machen. Aber sozusagen für sich selber muss man da, glaube ich, ein Bewusstsein, glaube ich, einfach für haben. Und dann muss man für sich selber überlegen, wie man mit dieser Information tatsächlich am Ende umgeht.
Klar, das sagen auch alle Artikel, die man halt dazu, zu dieser Studie von 2025, die kam jetzt irgendwie im Juni, glaube ich, diesen Jahres, liest, die sagen alle, es hat natürlich auch was mit einem generellen Lebensstil zu tun, ja. Wie deine Risiken sich verhalten, aber das ist halt sozusagen der Querschnitt zu allen.
Ja,
und
ja, ja.
Da denke ich mir halt, also wenn das Risiko normalerweise X ist, und dann sich halt mit einem Konsum von 0,6 Gramm pro Tag das Risiko um einen Prozentsatz von 7 oder so ändert, dann finde ich das schon interessant. Also es müssen natürlich alle selber entscheiden. Also keine Ahnung, es gibt auch genug Leute, die halt täglich eine Packung Kippen rauchen. Und die wissen wie krass ihr Risiko ist und ob man dann letztendlich dran verstirbt und eine von denen X Prozent ist. Keine Ahnung, und ob man dann daran stirbt, ist ja auch nochmal die Frage. Also wenn man krank wird, daran erkrankt, stirbt man auch nicht dran. Aber ich wollte einmal einordnen, sozusagen zusammenfassend. Ja, man kann sagen, dass jegliches verarbeitetes Fleisch ein Krebsrisiko birgt.
Ja.
Das ist so. Und kein unsignifikantes. Man kann aber auch dazu sagen, dass man immer noch nicht weiß, woran es eigentlich genau liegt.
Ja, und ich glaube, man muss auch vorsichtig sein, weil das ist so eine ganz seltsame. Ich finde, Metastudien sind super spannend und die sind ja auch super wichtig, um so generell erstmal Sachen klarzustellen.
Genau.
Also durch die Metastudie ist ganz klar, es gibt einen Zusammenhang zwar auch einen, der nicht gering zu sein scheint. Aber natürlich ist es jetzt nicht so, dass jemand, der tatsächlich 0,6 Gramm Fleisch isst am Tag, tatsächlich automatisch 7% höhere Wahrscheinlichkeit hat. So funktioniert das ja nicht. Das sind ja jetzt auch viele Zahlen, die dann zusammengeworfen werden, sondern es gibt ja eine statistische Wahrscheinlichkeit.
Ja, genau.
Ne?
Es handelt sich immer nur um eine Wahrscheinlichkeit.
Ja. Und deswegen, ich finde das in diesen Metastudien so schwierig, weil man durch die Menge der Leute, da wurden ja Studien analysiert. Also man macht eine Studie über Studien.
Genau, ja.
Und jede dieser einzelnen Studien hat ja noch zig, hunderte, tausende Leute einzeln betrachtet. Das heißt, man versucht, kleine Zahlen für sehr viele verschiedene individuelle Sachen zu finden und dann verliert man ganz oft irgendwie den Bezug zu diesen Größen, finde ich. Also,
genau, aber deswegen finde ich eigentlich diese Einordnung ganz gut, also zu sagen, es sind grundsätzlich schon mal nur, in Anführungsstrichen, irgendwie 65 von 1000, die überhaupt Darmkrebs bekommen in ihrem Leben.
Ja.
Und dann sind es halt 75 von 1000, wenn du halt Wurst isst.
Ja, solche Sachen
so,
sind
ne?
sehr wichtig.
Also das
stimmt,
ist, deswegen, also.
Es geht mir vor allem um diese 0,6 Gramm pro Tag. Das ist halt so eine so ungreifbare Zahl. Was sind 0,6 Gramm pro Tag? Also wenn du Pech hast, hast du ein Krümel verarbeitetes Fleisch irgendwo an einem Tellerrest kleben, merkst es nicht, dann hast du 0,6 Gramm Fleisch.
Genau, aber ich frage mich halt auch, was ist denn überhaupt pro Tag? Also rechnet man das dann auf ein gesamtes Jahr?
So.
Guckt man sich eine Woche an? Ab wann, also wie lange muss man das machen, damit das zählt? Also,
genau das meine ich. Also,
genau, aber
es wird so ungriffig plötzlich.
Es ist total ungriffig und ich glaube, also ich sag mal so, wenn einen das jetzt ängstigt und aus verschiedensten anderen Gründen, könnte es natürlich sinnvoll sein, einfach kein Fleisch mehr zu essen oder kein verarbeitetes Fleisch. Ja. Genau, wobei rotes Fleisch halt auch signifikant schlechter für die Gesundheit zu sein scheint als weißes Fleisch, also Fisch und Geflügel. Da gibt es aber tatsächlich nur einen, also gibt es eine geringeres Risiko. Aber es ist immer noch da, das ist dann Risikotyp 2. Wie auch immer, jedenfalls, falls ihr den Schubs jetzt noch gebraucht habt. Also ich kann
vor allen Dingen,
für mich selber auch sprechen. Also es wäre für mich total sinnvoll, Vegetarierin zu sein, aus sehr, sehr, sehr vielen Gründen. Und dann gibt es einen sehr überwiegenden Grund, aus dem ich das ganz schwierig finde, für mich persönlich, das zu sein. Und das ist sowieso, Essen ist einfach eine Problematik immer wieder für mich. Und quasi, es ist so spezifisch, was ich dann essen will in manchen Situationen, damit ich überhaupt irgendwie mich dazu durchringen kann, meinen Kopf davon zu überzeugen, dass ich esse, dass es mir ganz, ganz schwer fällt, mich in meinem Essen sozusagen zu limitieren. Und das ist keine Ausrede, sondern einfach nur eine Begründung. Und es ist immer die Frage, wie viel Workaround man quasi in seinem Leben gerade noch verträgt, um sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, weil gerade wegen des Tierwohls alleine ist es ja schon total sinnvoll, kein Fleisch zu essen. Also das ist ja, da muss man ja nicht drüber diskutieren, das ist total bescheuert, das tote Tiere zu essen und Tiere da, ne, für den Konsum zu schlachten. Also das ist ja wirklich schrecklich. Also, ne, aber all diese Dinge, auch Dinge, die mit der eigenen Gesundheit in prozentualen Sätzen, wie auch immer, zu tun haben, und da meine ich jetzt nicht sowas wie Helm tragen beim Fahrradfahren, weil das ist was, ne, da finde ich, gibt es keine Alternative zu. Macht das bitte einfach, schützt eure Schädel. Aber halt irgendwie so Sachen, verzichte ich jetzt auch noch auf Milchprodukte und auf Tierprodukte, aus welchen Gründen auch immer. CO2, Kühe produzieren so viel CO2, fliege ich nicht mehr in Urlaub. Also das sind so lauter so Sachen, die für einen selbst im Kleinen natürlich auch sinnvoll sein können und wo man vielleicht auch den Drang spürt, das machen zu müssen. Aber ich glaube, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass man andere Leute nicht dafür judgen kann, dass sie sozusagen Accommodations in ihrem eigenen Leben nicht machen, die man selbst macht und die einem vielleicht im eigenen Leben einfach fallen.
Ich glaube, das, was alle gut machen können, ist, sich ein Bewusstsein einfach selber dafür zu schaffen. Ich glaube, einfach nur für sich zu überlegen, okay, warum esse ich Fleisch? Und wenn die Begründung ist, ich esse gerne Fleisch, weil mir das sehr lecker schmeckt, dann ist das für einen selber eine bewusste Begründung. Aber ich glaube, einmal diesen Schritt zu überlegen, warum mache ich das jetzt? Also einfach ein Bewusstsein dafür bekommen, was man da gerade tut. Ich glaube, das hilft schon einfach für sich selber einfach auch eine Rechtfertigung, sich selber gegenüber auch irgendwie zu haben oder einfach vielleicht auch zu merken, okay, gibt es da überhaupt einen Grund, warum ich das mache oder könnte ich das auch irgendwie anders machen zum Beispiel? Ich glaube, das hilft auch einfach schon so ein bisschen.
Es gab einen sehr interessanten Kommentar. Hier Harald Lesch hat ja mit Lesch Kosmos auch so einen YouTube-Account und der hatte so einen YouTube-Short, wo er auf Leserbriefe, wenn man so will, LeserInnenbriefe reagiert. Also es war ein Kommentar, ein Tweet oder sonst irgendwas, ein Kommentar. Und er hat gesagt, die haben halt ein langes Video produziert über, was in der Welt extrem viel CO2 produziert und was halt quasi den Klimawandel auch vorantreibt und sowas. Und jemand sagt, schade, dass ihr nicht erwähnt habt, dass, wenn alle Leute aufhören würden, Fleisch zu essen, das einen immensen Impact hätte. Und er sagte, stimmt. Aber der Eingriff in die individuelle Ernährungsentscheidung der Menschen ist so ein krass heikles Thema, weil das so eng vernetzt ist mit Kulturen, mit Geschmack,
mit Individualismus. Mit Identität. Also es
und
gibt
Identität
ja auch Leute,
auch,
ja. Also ich würde mich da mal selber zu zählen. Ich war so stolz drauf, Fleisch zu essen. Also wie, keine Ahnung. Also es war irgendwie so, ich habe das richtig zelebriert. Und wenn man das, glaube ich, So klang es jetzt gerade, wenn man jetzt beispielsweise von heute auf morgen es in irgendeiner Weise das nicht mehr gäbe oder vielleicht auch verbieten würde oder so, dann löst das ja auch so eine, so eine Reaktanz nennt man das, also dann so ein Widerspruch aus und dann macht man es erst recht nicht, weil der Mensch so tickt, dass wenn er irgendwie ein Verbot sieht oder spürt und das seine eigene Identität irgendwie angreift, dann reagiert dann der Mensch dann mit einer Gegenreaktion sozusagen und das festigt sich dann immer weiter und so kommt man dann am Ende nicht zu einem eigentlich gewünschten Ziel so. Und ich glaube, das gehört vielleicht auch so ein bisschen dazu, dieser Argumentation zu, dass es halt irgendwie in die menschliche Seele so ein bisschen so rein wächst irgendwie.
Ja, Enteignung wäre einfacher, ne?
Vielleicht, ja, genau, weiß ich nicht.
Ja, ich dachte gerade irgendwie so an Privatjets, die ja auch einen immensen Impact haben.
Also in dem Fall ist es, glaube ich, so, dass die Reaktanz, also es gibt ja nicht viele Leute, die tatsächlich Privatjets haben und wenn jetzt ein Staat sagen würde, nee, gib mal die alle ab, dann ist die Masse an Leuten, glaube ich, jetzt nicht so groß, dass dann auf einmal die dann...
Ja, genau. Man müsste wahrscheinlich die Jets nicht mal abgeben, sondern die dürften halt einfach nicht mehr abheben. Man müsste die nicht mal enteignen. Man müsste denen einfach nur das Flugverbot sozusagen erteilen.
Wo wir schon wieder abgebogen sind.
Ist es doch auch einfach so. Ich habe aber auch vielleicht gerade wieder irgend so eine komische Reality-Brokers-Serie geguckt hier, Selling the OC. Das sind ja, die haben ja alle Hunderttausende, vielleicht Millionen auf ihren Konten. Auch, also. Und da ist es halt einfach komplett normal, dass die irgendwelche Boyfriends haben, die halt die mit Privatjets irgendwo abholen. Ich denke mir so, in welcher Welt ist das normal?
Ja.
Wieso ist das erlaubt? Ich flieg mal kurz auf die Bahamas für einen Abend. Bye.
Yeah.
Anyways. Sorry, falls ich euer Fleisch jetzt verbogen habe.
Also, als ich von dem Thema zum ersten Mal gelesen habe, was ich euch jetzt mitgebracht habe, da dachte ich erst, ja, das ist so eine reißerische Überschrift, dahinter vermutlich irgendwas, was nur entfernt damit zu tun hat. Aber na gut, ich habe dann trotzdem drauf gedrückt und nachgelesen. Und was soll ich sagen? Ich glaube,
Es war kein Clickbait.
Ich glaube, es wird gerade wirklich an einer, ich nenne es mal, medizinischen Revolution gearbeitet.
Ich glaube, ja.
Die wirklich das Leben auf der Welt, wie wir Menschen es kennen, komplett verändern kann. Vielleicht nicht in jeder Lebenslage, aber in einigen schon.
Wow, jetzt wächst du aber Erwartungen.
So ist es.
Auf eine positive Art und Weise, oder?
Ich glaube, das Potenzial ist immens.
Für positiv und negativ?
Ja, erstmal nur, ich sehe gerade nur positiv.
Du, super, du bist ein Optimist.
Ich bin Optimist. Nee, wir sind pessimistisch genug, dass wir das auch noch zerrupf kriegen, aber fang mal an.
Wer viel Ahnung von medizinischen Begriffen hat, der kann vielleicht mit dem Term enterisches Atmen was anfangen.
Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe so was Ähnliches gelesen, aber geht es nicht darum, dass man möglicherweise auch andere Körperöffnungen nutzen könnte, um zu atmen?
Ich kannte den Begriff enterisches Atmen nicht. Die Überschrift, die mich zum Nachlesen gebracht hat, war so ähnlich was wie: Studie an Menschen bringt uns näher, um endlich durch unseren Po zu atmen. Das war die Überschrift. Und der Fachbegriff dafür ist enterisches Atmen. Dass Dirk davon gehört hat, das kann ich mir denken.
Wir brauchen nie wieder Luftröhrenschnitte.
Das ist ein sehr valider Punkt, den du nennst.
Ja.
Also, so absurd es klingen mag, das ist wirklich genau das, woran inzwischen geforscht wird. Verschiedene Teams, vor allem voran ein Team aus Japan und den USA, unter der Leitung von Takanori Takebe. Wenn man den Namen googelt, findet man auch raus, warum viele Leute davon schon gehört haben. Die machen das seit vielen Jahren und man hat bereits bei einigen Tierarten beobachten können, also völlig frei, dass sie, also vor allem bei Meereslebewesen, dass sie in besonderen Situationen, zum Beispiel bei Sauerstoffmangel im Wasser, zusätzlich Sauerstoff über Organe in ihrer Kloake zum Beispiel aufnehmen können. Mhm. Da gehören Schildkröten dazu, Seegurken, Krabben und einige Fische, unter anderem der ostasiatische Schlammpeiziger.
Klar.
Und das ist tatsächlich so, wenn der in Wasser unterwegs ist, in dem zu wenig Sauerstoff ist, dann hängt er seinen Po oder sein Hinterteil quasi in die Luft, in die freie Luft, um Luft aufzunehmen und die kann dann über die Kloake veratmet werden. Also der holt sich einen zusätzlichen Speicher an Sauerstoff, der dann quasi
also
veratmet wird.
Also er zieht dann quasi den Sauerstoff nicht wie üblich aus dem Wasser,
genau,
sondern aus der tatsächlich der Luft.
Aus der Luft, die er dann in seinem, sozusagen in seinem Darm speichert. Und genau der Fisch soll Takanori damals inspiriert haben, darüber nachzudenken und zu überlegen, geht das auch bei Säugetieren oder eben auch bei Menschen? Und die erste Arbeit, die dazu sehr bekannt wurde, untersuchte das damals bei Mäusen, Ratten und Schweinen. Dazu wird den Tieren eine Flüssigkeit, die man Perfluorcarbon oder perfluorierte Kohlenwasserstoffe nennt, wird den in den Darm gelassen. Und das kennt man zum Beispiel auch aus Kältemitteln, dieses Mittel. Das kann nämlich sehr gut Stoffe binden. Und in dem Fall war das eine für die Tiere verträgliche Flüssigkeit, in der sehr viel Sauerstoff gebunden wurde. Und das wird dann rektal in den Po eingeführt und dort quasi, wenn man so will, gelagert. Also das hängt da dann einfach drin rum. Und dort können dann quasi der Sauerstoff, der in der Flüssigkeit gebunden ist, über den Darm direkt in den Blutstrom abgegeben werden. Das findet also ein Gasaustausch im Darm, im Po statt. Also genau das, was eigentlich sonst in den Lungen beim Atmen passiert.
Ich muss die ganze Zeit, seit du das Thema angefangen hast, dran denken, dass wenn man nicht pupsen kann, ne, dann explodiert ja nicht der Bauch.
Ja.
Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Mhm. Sondern man atmet ja seine Püpse dann aus. Also die Luft, die im Darm ist, wird halt durch die Lunge wieder ausgeschieden.
Ja, durch die
Nee, durch die Lunge. Es wird halt einfach Also, und ich frage mich halt, also das ist ja anders, weil das, was du erzählst, ist, dass der Sauerstoff, der quasi dann im Darm ist, wird ja direkt in den Blutkreislauf rübergeleitet, ohne die Lunge sozusagen zu involvieren. Aber ich musste da die ganze Zeit dran denken.
Mhm. Ja. Also, es ist wirklich eigentlich das Gleiche. Die Lunge sorgt ja auch nur, da kommt ja auch nur der Sauerstoff rein. Dort geht es dann an diesen kleinen Bläschen, kennt man vielleicht noch aus der Schule, wo einfach der Austausch am Blut, also an den kleinen Gefäßen stattfindet. Und das Gleiche sozusagen findet dann im Darm statt. Und ja.
Weißt du, wie die das gemessen haben?
Kommen wir gleich dazu.
Okay.
Der Effekt bei Tieren erstmal war, ich würde mal sagen, beeindruckend. Bei den Tieren wurde nämlich, und jetzt kann man darüber streiten, ob das okay ist oder nicht, ich erzähle jetzt einfach nur, was sie in der Studie gemacht haben, da wurde ein Lungenversagen herbeigeführt.
Ja, klar.
Sodass die halt eigentlich zu wenig Sauerstoff bekommen hätten, um weiterzuleben. Das heißt, sie wären eigentlich verstorben, weil sie erstickt wären. Mhm. Zu wenig Versagen. Durch die zusätzliche Beatmung durch die Flüssigkeit im Po haben die Tiere zum Großteil überlebt. Also ich glaube, Raten über 75%. Und die Arbeit wurde deswegen auch bekannt, weil 2024 dafür ein Ig Nobelpreis verliehen wurde. Ich kann mir gut vorstellen, dass Dirk das deswegen gelesen hat.
Das kann sehr gut sein. Ja.
Und die logische Konsequenz ist jetzt natürlich zu fragen, klappt das dann auch bei Menschen? Weil spätestens die Corona-Pandemie hat ja gezeigt, wie schnell es sein kann, dass Menschen zusätzliche Unterstützung brauchen beim Atmen. Ne? Da hatten wir ja teilweise das Problem, dass wir nicht genug Beatmungsgeräte hatten, weil die eigene Lungenleistung nicht ausgereicht hat, um den Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Und da ist jetzt natürlich die Frage, könnte da durch so einen Einlauf sozusagen einfach Abhilfe geschaffen werden.
Könne man auch dauerhaft darüber beatmen? Das ist auch die Frage.
Das
weil,
ist auch eine Frage.
Weil der Darm wird ja auch noch anders genutzt.
Hm.
Also dann, also für das, wofür er eigentlich da ist.
Jetzt gab es allerdings die erste Studie. Die war aber natürlich nicht so wie bei den Tieren. Du konntest offensichtlich nicht einfach denen die Lungen abschalten. Aber es wurde halt erstmal geschaut, vertragen die Menschen das überhaupt gut, wenn sie diese Perfluorcarbone als Einlauf bekommen? Und da haben sie quasi eine Flüssigkeit bekommen, ohne dass die angereichert an Sauerstoff war. Und dann wurde geguckt, ob sie diese 60 Minuten in sich halten können. Also, da gibt es auch ein ganz nettes Schaubild dazu. Kann man sich genauer angucken, wenn man sich das, ja, wenn man nach dem Paper auch sucht. Und es wurde halt geschaut, gibt es irgendwelche Nebenwirkungen. Und das wurde dann eben gemacht bei 27 gesunden, erwachsenen japanischen Männern.
Natürlich.
Ja.
Nur bei Männern, weil Männer sind die Durchschnittsmenschen in dieser Welt.
Ja, es war eine erste Studie in die Richtung.
Ja, trotzdem.
Und
wie schwer wäre es gewesen, 50-50 zu machen im binären System? Wie schwierig?
Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß
Alter,
nicht.
Alter, das ist heute egal, okay.
Ja. Man,
nicht egal.
Auf dem Schaubild sieht man auf jeden Fall so nett gezeichnet so einen Mann, der dann auf der Seite liegt und dann so ein Rohr halt in den Po bekommt,
ja,
der an so einem Tropf hängt. So. Und tatsächlich gab es keine nennenswerten Probleme. Die meisten konnten das auch bis zu 60 Minuten einfach in sich behalten und dann kannst du halt einfach das ausscheiden, ganz normal. Wie man das halt auch
Wie ein Einlauf.
Ist wie ein Einlauf, ist ein ganz normaler Einlauf, genau. Und nur die Gruppe, bei der am meisten Flüssigkeit reingepumpt wurde, also die haben das mit verschiedenen Mengen gemacht, die haben gesagt, ja, sie haben so ein Gefühl von Blähung gehabt, also dass die leicht aufgebläht waren. Und ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und man hat halt erstmal jetzt nur sichergestellt, dass man hier weitermachen kann. Also dass man eine von diesen Flüssigkeiten ohne Nebenwirkungen in menschliche Poros erstmal reingeben kann. Und der nächste Schritt ist dann natürlich zu gucken, klappt das dann auch mit Sauerstoff angereicherten Flüssigkeiten und wie hoch ist dann auch die Aufnahme?
Genau, weil das könnte man doch, also vielleicht bin ich auch naiv, aber man kann ja Blutsauerstoff grundsätzlich messen. Da könnte man natürlich gucken, wie die Sättigung sich sozusagen verändert.
Das haben
sie
bei den Tieren tatsächlich auch gemacht.
Ja, genau, man hätte die doch gar nicht, also man hätte die im ersten Schritt ja auch gar nicht Lungenkollaps.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das nicht quasi schrittweise
besser wäre das.
Waren.
Vielleicht hat das auch was mit Reflexen zu tun, dass sozusagen, wenn der Körper merkt, okay, der Atemreflex und das alles ist jetzt komplett,
dann gucken wir
nicht
uns
mehr
nach anderen Optionen
und dann,
um.
Genau, richtig. Und dass das sozusagen dann
ja, also ich glaube, das sagen die auch selber in diesen Papern. Sie müssen zugeben, dass sie noch nicht genau wissen, wie genau die Mechanismen und wie effizient die wie wo ablaufen im Darm, damit diese Sauerstoffaufnahme gut funktioniert. Sie
ich
sehen
meine,
nur,
eigentlich
dass es tut.
Wundert mich das nicht so richtig. Weil man, also wenn man quasi im Darm auch, also Drogenkonsum über den Darm ist ja ultra krass, weil die Schleimhäute so super durchlässig sind. Ich glaube, du kannst sogar einen Joint eigentlich über den Po rauchen und du wirst high.
ich habe direkt an diese Geschichte gedacht, wo die Leute sich Tampons mit Wodka irgendwie eingeführt haben und sowas. Ne? Das gab es ja auch, aber das sind dann Schleimhäute, aber trotzdem. Ja,
aber der Darm hat ja auch quasi eine Darmschleimhaut und über die das aufgenommen wird.
Aber, aber überleg mal, wenn das gut klappt, was das für Implikationen hat. Ich habe mich halt gefragt, kann man zum Beispiel länger tauchen gehen?
Daran habe ich schon die ganze Zeit gedacht, dass du hinten dann einfach so einen Tank dran hast und dann einfach ohne irgendwas.
Nee, also du führst das ein und dann hast du es ja in dir drin und dann ziehst du darüber zusätzlich weil du kannst das halt extrem hoch anreichern an Sauerstoff.
Ja,
das
aber bei, also ich meine, Flüssigkeit
bestimmt.
Beim Tauchen ist ja immer so ein Ding, weil
aber
wie
trotzdem.
Ändert sich der, wie, was macht der Druck da drauf und
aber trotzdem könnte man das machen. Oder ich habe mich gefragt, kann man besser damit auf den Mount Everest klettern?
Garantiert.
Wenn die Luft, die du quasi einatmest, dünner ist, aber das Wasser, was du im Po hast, hat ja dieselbe Sauerstoffkonzentration.
Das sind halt wirklich ungeahnte Möglichkeiten. Also wenn du jetzt irgendwie in einem Vakuum bist zum Beispiel, wo überhaupt keine Luft drin bist, da kannst du dann da durchlaufen und irgendwie, also na gut, da weiß ich nicht, wie das auch mit dem Druck wieder ist, aber oder beim Sport, keine Ahnung, machst Marathonlauf und bist dann schneller,
weil du
besser
atmen kannst. Dass ihr direkt an solche Spaßveranstaltungen denkt. Meine erste Aussage war, ja, wir brauchen nie wieder Luftröhrenschnitt für irgendwelche Emergencies. Und mein zweiter Gedanke war, was ist mit Mukoviszidose-PatientInnen?
Ganz genau,
ne?
ALS
also,
und so,
Also irgendwelche Lungenerkrankungen, die irgendwie zu Lungenversagen führen. Ich atme über meinen Po. Und die Frage ist, geht das nur über den Po oder geht das über die Vagina zum Beispiel auch? Wüsste man vielleicht, wenn man Frauen mal an den Studien teilnehmen lassen würde. Ich sag, wie es ist.
Kommt alles.
Ja.
Wenn wir alles sehen,
ja,
was draus wird.
Das will ich sehen. Warum rege ich mich eigentlich alleine darüber auf? Könnt ihr darüber mal empört sein? Ist doch bescheuert.
Ja, ist es auch.
Ist es wirklich. In dem Fall mit der Vagina passt es, glaube ich, weil es einfach, also es sind ja unterschiedliche...
Ja, das war das
und
so.
Das
aber
war,
grundsätzlich
das
kann man ja mal andere Geschlechter auch an solchen Studien teilnehmen lassen. Mhm.
Das stimmt, da sind wir, bin ich.
Also ich kann dir tatsächlich nicht sagen, warum man hier nur Männer gefragt hat.
Ja, soll ich dir sagen, warum? Weil die Argumentation ist immer, dass Frauenkörper, also ich sage das jetzt absichtlich so binär, Frauenkörper unberechenbarer sind aufgrund ihrer Zyklen.
Ja. Was ich in dem Fall, ich weiß gar nicht, ob ich das gerechtfertigt finde, weil.
Also grundsätzlich nicht gerechtfertigt, dann kümmert euch halt drum, dass ihr checkt, welcher Zyklus gerade dran ist.
Ja, oder man müsste es so machen, dass es dann für alle Zyklen, also für jeden Zyklusabschnitt irgendwie dann repräsentativ ist. Also dass man dann einmal so viele
ne, 50% der Gesellschaft, das ist irrelevant.
Irrelevant. Irrelevant.
Boah, das regt mich wirklich mehr auf, als ich dachte. Aber das kann doch nicht sein.
Ich habe mir auch echt überlegt, ob
es ist auch total verrückt. Also es ist eigentlich, wenn man wirklich mal überlegt, also ist es, ergibt es einfach auch wirklich keinen, also genau betrachtet ergibt es vielleicht im Detail für irgendwie einzelne Dinge jetzt in dieser Studie Sinn, aber im Ganzen ergibt es überhaupt keinen Sinn, weil, wie gesagt,
nein, also,
du schon gesagt
wenn, hast. Wenn ich das richtig gelesen habe, ging es wirklich darum, sie haben eine schnelle, kleine, erste und die ist auch in ganz vielen Punkten nicht vollständig regulierte Studie gemacht, als Vorstudie, um das dann breiter anzulegen. Also das war quasi ein erster
Test. Ja, also da ging es jetzt auch nur um diese Körperflüssigkeiten irgendwie in einem Körper. Ne?
Genau.
Also da ging's
ja, aber genau, aber da könnte, wenn man die Studie mit anderen Körpern gemacht hätte, könnte man ja, also
man
für die Nachstudien dann auch wissen, können, dass, ich sag jetzt
stimmt.
mal,
ja, es ist die
diese Art
dafür.
Von Körpern, ja, das ist doch bescheuert.
Und vor allen Dingen, die jetzt in der reinen Wissenschaftslogik muss man ja, wenn man jetzt diese Studie als Basis nimmt, ja wahrscheinlich
ja,
darauf
so
aufbauend weitermachen. Und dadurch zieht sich das dann bis hin zum Ergebnis durch. Also, das ist schon, ja,
das
stimmt.
Das ist ja auch der Grund, warum wir erst seit einem Jahr weibliche Crash-Dummies haben.
Ist das erst ein Jahr her?
Ich ja,
glaube,
das ist länger. Zwei.
Ist das doch.
Das ist wirklich noch nicht lange her, Leute. Das ist abstrus.
Okay. Ja.
Ja,
und
stimmt.
Also das Gender Data Gap oder wie sich das nennt, oder Science Gap? Nee, ich glaube Data Gap. Hm. Ist halt einfach wirklich ein Ding.
Ja, ja, auch bei den ganzen AI-Models.
Und darüber schreibe ich auch die ganze Zeit in meinen wissenschaftlichen Arbeiten, mit denen ich da zu tun habe. Es geht immer darum, dass für alle möglichen relevanten Grenzwerte gesundheitlich irgendwelche Mitte-20-jährigen, gesunden, weißen Dudes zugrunde gelegt werden.
Ja, und das ist dann am Ende einfach nicht aussagekräftig.
Das ist nicht repräsentativ.
Ja.
Ist doch Quatsch.
Stimmt, da müsste man eigentlich jede Studie, die das nicht beherzigt, eigentlich nicht mehr
so
repräsentativ
ist es, Dirk.
Nennen. Also einen rein vom Labeling sozusagen her, ja. Okay, jetzt machen wir vielleicht nochmal was Uplifting im wortwörtlichen Sinne, was super gute, tolle Nachrichten für alle Menschen. Das ist jetzt ein bisschen zu krass, aber vielleicht ist es das wirklich. Mal gucken. Also, lange kein Podcast. Lange kein Podcast heißt auch lange kein Space Update. Und das will ich unbedingt heute nachholen. Und zwar mit News zu einer meiner wirklich Lieblings-Weltraummissionen, OSIRIS-REx. Da nochmal eine kurze Rückblende. OSIRIS-REx, das war eine Mission, die 2016 gestartet ist, um den Asteroiden Bennu zu erreichen, um Proben zu entnehmen. 2018 ist OSIRIS-REx dann dort angekommen, hat den Asteroiden 2 Jahre umkreist, um ihn zu kartieren und einen Landeplatz ausfindig zu machen. 2020 ist er dann mit einem Touch-and-Go-Manöver auf dem Asteroiden gelandet, hat dabei Material, also Steine, aufgewirbelt. Er hat diese dann eingesammelt, ist mit den Proben zurück zur Erde geflogen und hat sie dann 2023 über der Wüste von Utah abgeworfen. Allein dieses Setup, finde ich, ist schon so beeindruckend. Und ich glaube, genau deswegen finde ich, das auch einfach, also ist das, glaube ich, wirklich meine Lieblingsweltraummission. Ich glaube, neben dem James Webb Space Telescope passiert einfach so viel und es kann eigentlich so viel schief gehen. Und die Ergebnisse, die man jetzt daraus bekommen hat, die sind einfach sehr beeindruckend und auch irgendwie so ein bisschen weltbewegend. Jetzt zu den News von OSIRIS-REx. Und zwar gibt es wirklich gute News. Die Proben, die 2023 abgeworfen wurden, sind seitdem Gegenstand der Forschung. Seitdem sind immer mal wieder Forschungsergebnisse veröffentlicht worden. Das liegt unter anderem daran, dass es auch einfach nicht so viel Masse gibt, die dort mitgenommen wurde. Und das muss dann so ein bisschen auf die Forschungsgruppen verteilt werden. Und man kriegt dann halt wirklich nicht viel. Und man muss aufpassen, was man damit macht. Und es ist halt wirklich eine sehr begrenzte Ressource. Und ja, seitdem werden halt immer wieder Forschungsergebnisse veröffentlicht. So auch am 2. Dezember im Journal Nature Geoscience. Das ist also jetzt 2 Tage her, am Tag der Aufnahme. Und wie so oft bei guten Nachrichten aus dem Weltall geht es um die Hinweise auf Leben oder Bestandteile des Lebens. Also so, wie wir uns das auf der Erde vorstellen. Man hat nämlich in diesen Proben Ribose und Glucose gefunden. Ja,
sweet.
Hanna weiß Bescheid, weil sie Ahnung hat. Ribose ist ein 5-fach Zucker und Glucose ist ein 6-fach Zucker. Beides sind wichtige Bestandteile für biologische Prozesse im Körper. Ribose ist für die Bildung von Ribonukleinsäure, die RNA zum Beispiel,
so
von Bedeutung.
Ist es. Richtig, es ist wirklich richtig Körpernahrung, also so Zellnahrung, Ribose.
Ja, perfekt. Ich wusste, dass du da noch mehr zu weißt und du wirst auch noch, glaube ich, noch viel dazu sagen können. Ribose ist auch für Adenosin-Triphosphat und Adenosin-Diphosphat von Bedeutung. Und die RNA ist für die Produktion von Protein zum Beispiel wichtig. Und ADP und ATP, das sind die primären Moleküle, die im Körper für den Energietransport verantwortlich sind. Glucose ist unter anderem ebenfalls für die Produktion von ATP im Körper verantwortlich. Und Glucose und Ribose sind also zwei wirklich wichtige Bestandteile des Lebens. Und diese Proben sind auch die ersten außerirdischen Proben, in denen man überhaupt Glucose nachweisen konnte. Und das habe ich ehrlich gesagt fast nicht glauben können, weil Glucose ist ja wirklich so der Energielieferant.
Glucose ist ja inflationär.
Genau, richtig. Also auf der Erde gibt es das ja überall, an jeder Ecke. So, und dass man das außerirdisch, also in außerirdischen Proben noch nie gefunden hat, finde ich unfassbar. Und ich glaube, das zeigt auch, wie immens jetzt hier diese Forschungsergebnisse sind. Mit dem Nachweis von Glucose und Ribose auf Bennu hat man nun auch alle wichtigen Bestandteile auf Bennu gefunden, die man für den Aufbau von DNA und RNA benötigt. Vorherige Untersuchungen haben nämlich schon gezeigt, dass Guanin, Cytosin, Adenin, Uracil, Thymin und Phosphate auf Bennu beheimatet sind. Was man nicht gefunden hat, ist Desoxyribose. Wie der Name schon sagt, ein Bestandteil der Desoxyribonukleinsäure.
Sicher, dass es nicht Desoxy ist?
Desoxyribonukleinsäure. Ja, das ist richtig. Desoxyribonukleinsäure. Die DNA. Da hatte ich früher schon im Bio-Leistungskurs Probleme. Die ForscherInnen glauben, dass das Vorhandensein von Ribose und das Fehlen von Desoxyribose die RNA-Welt-Hypothese stützt, nach der die ersten Lebensformen RNA als primäres Molekül zur Speicherung von Informationen und zur Steuerung der für das Überleben notwendigen chemischen Reaktionen genutzt haben, also nicht DNA. Und wenn man sich vorstellt, dass all diese Stoffe auf einem Asteroiden zu finden sind, der irgendwie durchs Weltall schwebt, und den hat man jetzt besucht, und man hat Proben genommen und diese Bestandteile, und das ist nochmal wichtig zu sagen, es sind nur die Bestandteile. Man hat jetzt keine DNA und auch keine RNA gefunden. Wenn man die Zutaten für Brot zum Beispiel auf dem Tisch stehen hat, dann hat man ja auch kein Brot vor sich, sondern die Zutaten dafür. Das heißt, bis man tatsächlich irgendwann eine DNA oder RNA irgendwo findet, das dauert vielleicht noch, beziehungsweise kann es auch sein, dass man es nie vielleicht finden wird. Auf jeden Fall sind diese Ergebnisse auch im Hinblick auf das Fermi-Paradoxon so wichtig. Das Fermi-Paradoxon, das besagt, dass das Universum eigentlich so groß ist, dass die Wahrscheinlichkeit für außerirdisches Leben sehr hoch ist. Wir haben aber zeitgleich noch keine außerirdische Lebensform in irgendeiner Art gefunden, sodass man halt dieses Paradoxon irgendwie vor sich hat. So. Und diese Informationen sorgen aber dafür, dass es eigentlich noch wahrscheinlicher ist, dass es Leben gibt. Aber es ist trotzdem immer noch komisch, dass wir kein Leben gefunden haben.
Naja, eigentlich auch nicht komisch, weil das Universum ist so groß.
Ja, aber es ist halt, wie gesagt, so groß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es Leben
ja,
gibt,
aber
ja sehr
wo,
hoch ist.
Weißt du, es ist genau. So groß, dass wir Teile davon niemals, nie, nie, niemals, jemals erreichen werden.
Ja, klar, ja. Aber vielleicht gibt es dann ja dort, wo wir mit unserer Technik irgendwie nie hinkämen oder auch mit unserem Verständnis von Physik nicht hinkommen. Aber vielleicht gibt es ja da an der Stelle eine intelligente Zivilisation, die in irgendeiner Weise für sich die Physik nutzen kann, dass sie uns theoretisch besuchen können, zum Beispiel. Das ist ja was, also aus unserer Blickrichtung ist das halt irgendwie eine so eine Vorstellung. Und vielleicht gibt es ja in irgendeiner Form irgendwelches intelligentes außerirdisches Leben, was ein komplett...
Das ist nämlich ja auch nochmal die Sache.
Dings halt so. Genau, aber
das
dieses.
Ist ja, weil wir reden ja immer von unserem Verständnis von Intelligenz und von unserem Verständnis für Leben. Und wer weiß, ne? Ist ja alles Bias.
Genau, das ist halt so eine große Blackbox irgendwie. Aber mit diesen Findings, mit diesen Ergebnissen von diesen Fragmenten von Bennu, dass man da diese Sachen auf jeden Fall schon mal an einem Ort gefunden hat, ist ja auch schon irgendwie, also sehr unwahrscheinlich.
Ja, das ist für mich, ganz ehrlich, als Juristin, ne, sieht das ein bisschen aus wie, also drapiert und platzierte Beweise.
Wahrscheinlich. So ein bisschen. Die haben erst so einen Kometen vorgeschickt. Und
das
dann,
ist, nee, der Peter ist dahin und hat gesagt, hey, ich sollte die Proben da aus dem Satelliten holen. Ja. Dann habe ich die kurz bei mir zu Hause in meine Kiffbox gelegt. Und dann habe ich die wieder rübergebracht. Ja.
Nee, aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie kontaminiert wurde zum Beispiel, die geht auch gegen null. Also man kann sich wirklich sehr, sehr sicher sein, dass das wirklich in diesen Fragmenten von diesem Asteroid
Das ist. Ich muss ganz kurz so eine Tangente aufmachen. Erinnert ihr euch noch an diesen Fall in Deutschland? Gab es ganz viele Verbrechen und die wurden alle einer Person zugeordnet, hat man rausgefunden, das waren kontaminierte Wattestäbchen.
Ja.
Ja, ist eigentlich nicht lustig, weil da jemand, also, aber ja.
Ja, das waren ja viele verschiedene Verbrechen, die dann irgendwie übereinkamen. Ja,
stell dir vor, du bist dann derjenige, der im Labor da gearbeitet hat. Und dann wirst du auf einmal irgendwie, ja. Aber hier diese DNA-Proben und sowas, ne, die sorgen ja auch dafür, dass jetzt teilweise Verbrechen, die ja lange oder viele Jahrzehnte nicht gelöst wurden, dass sie jetzt dann irgendwie geklärt wurden oder dass zu Unrecht Verurteilte deswegen freikommen. Also so was DNA und so angeht, das ist schon sehr. Also die Technologien sind schon sehr, sehr, sehr sinnvoll.
Da habe ich was total Spannendes jetzt gelesen. Es gibt in China so eine Region, da hat man rausgefunden, dass Leute, die dort gelebt haben, ihre Toten in Särge gelegt haben, die sie dann an so Klippen in die Wand haben hängen lassen. Das sind so die Hanging Caskets oder sowas, wurde das genannt. Und da hat man jetzt auch so DNA-Analysen gemacht und hat rausgefunden, dass es noch halt lebende Nachfahren von den Leuten gibt. Das ist voll abgefahren. Ruft bei dir jemand an und sagt übrigens, ja, dein Urgroßmutter, der sagt da oben, der hängt da noch an der Wand.
Ich glaube, ich finde das ja so irre, weil eigentlich ändert so eine Nachricht ja für einen erstmal im eigenen Leben überhaupt nichts.
Nee,
und ich glaube, trotzdem würde das für mich alles auf den Kopf stellen, weil ich plötzlich anfangen würde, darüber nachzudenken, was war das für eine Person, wie ist das dazu gekommen? Und nur dadurch, dass man irgendwie eine genetische Relationship hat.
Relationship.
Ja, aber es ist interessant, also einfach auch zu dann, also nachzuforschen oder so. Manchmal hast du dann ja irgendwie Unterlagen dazu oder irgendwie so dann, also das ist schon interessant, irgendwie tote Menschen irgendwie kennenzulernen auf eine Art und Weise. Also, ja.
Also jetzt kann ich auch wieder zwei Sachen erzählen. Erstens, ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt so eine Phase im Leben, da macht man Ahnenforschung. Irgendwie
Da bin ich gerade drin.
Natürlich. Oh Mann. Also weil ich habe das schon durch mit meinen Tanten und ich glaube, meine Mutter hat es auch mal gemacht. Und meine Schwester hat jetzt, glaube ich, damit angefangen. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist auf jeden Fall, gibt es da so eine Phase. Die einen kaufen sich halt die Kaffeemaschine, die anderen machen Ahnenforschung. So, das ist so das eine. Und das andere ist, dass ein Kollege von mir jetzt eine neue Wohnung sucht und die ziehen jetzt höchstwahrscheinlich über ein Bestattungsunternehmen. Und der Bestatter selber ist halt auch der Vermieter, dem gehört das ganze Haus. Und dann hat er auch gesagt,
im Mietvertrag muss man bestimmt unterschreiben, dass man von dem bestattet wird, wenn man zufällig in dieser Wohnung steht.
Wer weiß, also er hat auf jeden Fall gesagt, also er hat davon erzählt, hat gemeint, dann fährt er halt vor, natürlich mit so einem großen, dunklen Mercedes.
Ja, klar.
Es gibt halt so Sachen, die sind halt immer noch so, wie sie vor x Jahren auch waren.
Ja, und die werden aber auch noch ewig so sein.
Wahrscheinlich.
Auch wenn wir schon vor x Jahren über diese Verflüssigung von Leichen gesprochen haben, wo man einen Abfluss kippen konnte. Aber, also ich bin ja immer noch der Überzeugung, ich habe das jetzt zu ein paar Leuten in den letzten Wochen gesagt, dass ich glaube, dass BestatterInnen einer der, also dankbarsten Berufe ist, insofern, dass die Leute, mit denen du sozusagen als Kundschaft zu tun hast, das sind ja die Überlebenden, die häufig ja Begleitung suchen und mega lost sind in ihrer Journey. Auch deswegen, weil es in Deutschland so krasse Regeln gibt mit innerhalb von 24 Stunden muss die Person an ein Bestattungsunternehmen abgegeben werden, weil sonst wird das zwanghaft passieren oder was auch immer. Also man ist unter mega Zeitstress und ich glaube, diese Bestattungsunternehmen, das ist ja einfach auch ein Beruf, die wissen, wie sie mit ihren Überlebenden da und ihren Toten umgehen. Und ich glaube, die kriegen so viel Dankbarkeit. Ich glaube, du bist highly appreciated, wenn du so einen Job machst.
Das kann gut sein.
Ja. Ich glaube, das ist aber auch ein Job, den musst du machen wollen. Also ich glaube, das ist
Ich würde ihn machen.
Genau aus diesen Gründen, du hast halt wirklich du hast selten es wirklich mit Menschen in ihrer puren Glücklichkeit irgendwie zu tun. Also Eisverkäufer ist wahrscheinlich deutlich einfacher, weil die Leute da ja gerne hingehen, strahlend, und die hätten gerne Eis. So, und so Bestatter, ich
glaube. Würdest du lieber als Eisverkäufer arbeiten als als Bestatter, Dirk?
Ich glaube ja, weil ich selber, glaube ich, also man muss emotional, glaube ich, sehr, sehr gefestigt sein, um das zu können, glaube ich. Und ich weiß von mir, dass ich es, glaube ich, nicht bin. Und deswegen würde ich das, glaube ich, würde es mir, glaube ich, sehr schwer fallen. Vielleicht gewöhnt man sich auch dran und vielleicht wird es irgendwann wirklich zum Job. Aber ich gerade so nicht unbedingt. Also, nee, ich glaube nicht.
Wenn ihr Bestatter oder Bestatterin seid, meldet euch gerne bei uns. Wir quatschen mal.
Ja, wir quatschen mal. Wir haben hier noch einen Platz auf unserer Couch.
Das stimmt. Man muss nur damit umgehen, dass die Katze drauf hüpft. Mit auf den Schoß oder so. Wenn man damit umgehen möchte, darf man gerne mal bei uns reinschauen.
Reinquatschen.
Reinquatschen. Gut, wir müssen jetzt langsam aber sicher die Folge mal zum Ende führen.
Oh, komm.
Ja, okay, dann noch vielleicht eine Sache, als wir in Japan waren. In Kyoto, der Friedhof war abgefahren, krass. Erinnerst du dich noch?
Ja, voll.
Ja, so. Das ist ganz anders als in Deutschland. Wenn dann so, ja, egal. Das ist die eine Sache, die ich sagen wollte. Und die andere Sache ist, ich möchte mich natürlich entschuldigen, bei der letzten Folge, als es um, als Hannah was von Augenheilkunde erzählt hat und sie das, den Titel des Journals British Ophthalmology sagen wollte. Und ich habe es falsch verbessert. Es heißt natürlich Ophthalmology. Und
gleich doch. Habe ich versucht zu sagen.
Ja, und ich glaube, ich habe es falsch gesagt, wie ich dachte, dass es heißt, und Ophthalmologie.
Gut, ich korrigiere mich dann jetzt auch noch zur letzten Folge. Ich wurde nämlich gescholten. Es hat nicht nur meine Tante nach neuen Episoden gefragt, sondern auch andere Leute.
Mein Cousin übrigens auch.
Ja, also danke fürs Nachfragen und danke fürs fleißige Hören. Wir bekommen jetzt ja die ersten Statistiken rein vom Spotify Wrapped, über wie viel manche Leute unsere Folgen gehört haben.
Ja, kann jemand von euch die, was sind das, 3700 Minuten schlagen?
Es waren irgendwie 54 Stunden auf jeden Fall, das habe ich ja nochmal nachgerechnet. Ja. Das, also das.
Was war das, 0,001%
ja,
der,
ja, ja. Hören,
der meisten Hörenden? Ja.
Ja.
Ja,
Seid ihr da noch krasser? Wenn ja, meldet euch.
Ja gut, aber das können natürlich nur Leute machen, die dieses Jahr erst angefangen haben, alle Folgen dann durchzuhören. Ne? Das heißt, unsere OG-Fans haben schlechtere Stats.
Wir lieben euch trotzdem.
Ja. Was eigentlich schon aus einer längeren Treue zählt eigentlich, ja.
Na gut, dann guck. Also ich dachte, das hau ich noch kurz raus. Jetzt mache ich Feierabend. Ich hatte eine so anstrengende Woche.
Ach Mann, ey. Ja, bei mir war es entspannt eigentlich. Ich weiß nicht, was ihr habt.
Ja.
Am Samstag gehe ich zum Fußballspiel. St. Pauli gegen den FC Köln.
Ich gehe Paddle spielen.
Ja, auch.
Sehr gut.
Vergesst nicht, eure Schuhe sauber zu machen, damit der Nikolaus was einwerfen kann.
Ach ja, das ist ja am Samstag sogar. Stimmt.
Ja, wenn diese Folge online ist, ist Nikolaus. Also passt auf euch auf. Pass auf euch auf. Wir hätten noch über den Krampus mal sprechen können. Grässliche Figur aus Österreich und Niederbayern, die unartigen Kinder mitnimmt und frisst oder sowas.
Tim, man kann nicht immer über alles sprechen.
Das stimmt. Das stimmt.
Das geht schon auch nicht.
Ja. Gut, Entschuldigung.
Ja.
Dann gehe ich jetzt.
Ich gehe jetzt auch.
Ich auch. Ja. Tschüss.
Ja, ciao. Bis zum nächsten Mal.
Oh ja, dir bringe ich noch was bei mit Tim, Dirk und Hannah. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
E-B-I-N-W-B. Bling.
Körper für den Energietransport veröffentlicht sind.
Veröffentlicht?
Ja, die werden da veröffentlicht, genau. Die im Körper für den Energietransport veröffentlicht. Was?
Verantwortlich.
Das ist ja
das
lustig.
Ist sowas, das ist sowas,
du bist
das finde ich lustig. Das, nee, das ist sowas, was
Arschgeige,
ich lustig finde.
Arschgeige, aber dann eher eine Arschtrompete, weil
du bist die
wegen
Tröte.
Einatmen.
Was? Also wenn bin ich eine Arschtrompete, weil ich kann sehr laut und gezielt pupsen.
gezielt insofern. Auch noch.
Ja.
Können wir die Aufnahme jetzt beenden, bitte?
Ja, ach, leg scheiße, doch auf.
Stimmt. Das ist ja auf Band. Wurstsalat. Fleischbällchen. Wurstsalat. Tim, passt dein Thema dazu? Du meintest, du hast doch auch was Medizinisches.